mit Energie Cottbus fehlt so dieses ganz große Flaggschiff. Aber ich bin der Meinung, diese Liga ist nicht unattraktiver geworden. Die Breite sorgt sicherlich dafür, dass hier ganz, ganz viele spannende und auch unglaubliche Ergebnisse entstehen werden.
Du kannst in Dresden nicht sagen, ja, 4 bis 6 wäre super. Also das lässt sich nicht verkaufen, auch zu Recht nicht verkaufen. Dass es für Hansa zum direkten Wiederaufstieg reicht, habe ich aktuell Zweifel. Aber das Urteil ist Stand jetzt auch wirklich schwer zu fällen, weil sich meines Erachtens in dem Kader noch einiges tun wird. Ich frage mich, ob er einfach niemanden hat, der ihn dort mal zur Seite nimmt und sagt, Pille, wir schätzen deine Emotionen und nur durch deine Emotionen sind wir vielleicht auch hier, wo wir sind. Aber jetzt atmest du bitte mal 3-mal durch und dann sagst du vielleicht auf der Pressekonferenz, ich möchte mich dazu nicht äußern.
Dementsprechend bin ich ja sehr, sehr glücklich, froh und auch stolz, hier zu sein. Es ist schon was Besonderes, bei Dynamo arbeiten zu dürfen. Im Endeffekt wird sich in 4, 5 Jahren keiner mehr dafür interessieren, auf welchem Platz die U17 oder U19 von Dynamo Dresden gelandet ist, sondern jeder weiß nur noch, wer aus diesem Jahrgang jetzt irgendwie im Profifußball gelandet ist.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Und hier ist tatsächlich wieder Niki Tacker, Folge Nummer 58. Ihr habt es vielleicht vergessen, aber mein Name ist Robert Hofmann. Und 70 Tage nach unserer letzten Folge sind wir wieder da. Bei mir sitzt Sebastian König mit Ring am Finger und dem Dynamo-Logo auf der Arbeitskluft. Herzlich willkommen, Basti.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr die lange Pause mit uns überbrückt habt. Es war ja einiges los. Ich fand, der Sommer war relativ aufregend, Robi. Du hast es angesprochen. Wir hatten am 1. Juni ein großes gemeinsames Fest. Ganz besonderer Tag. Auch dank meiner überragenden Trauzeugen. Das muss hier auch nochmal erwähnt werden. Ja, du dann Europameisterschaft, Olympia jetzt. Es gibt eine Menge, worüber wir reden wollen und können. Und ja, klar, mein neuer Arbeitgeber hat den einen oder anderen dann vielleicht nicht mehr überrascht. Mich hat es vor allem sehr, sehr gefreut, dass es geklappt hat und ja, ich dir damit auch deinen Traum erfüllen konnte.
Ja, ich glaube, über deinen neuen Arbeitgeber und wie es dir bisher so ergangen ist, sprechen wir vielleicht gleich noch. Aber du hast es schon angesprochen, Basti, ist jetzt tatsächlich schon wieder eine Weile her, wirkt schon fast ein bisschen wie kalter Kaffee. Aber Europameisterschaft im eigenen Land, du hast die in allererster Linie oder zum größten Teil von einer schönen Finca im 17. Bundesland Deutschlands erlebt. Du hast deine Flitterwochen ja wunderbar auf Mallorca verbracht. Ich war dann doch das eine oder andere Mal im Stadion und fand es jetzt mal ganz unabhängig von dem sportlichen Ausgang, der ja einfach im Endeffekt sehr, sehr ärgerlich war. Vielleicht haben wir die Spanier ein bisschen zu früh bekommen, aber das war schon so, wenn man sich was hätte malen können, wie so eine Heim-EM funktioniert, wie so eine Mannschaft auch ein Land anzünden kann, dann war das schon ganz, ganz vorne mit dabei und wir waren natürlich im regen Austausch und für mich einer, der nochmal extrem gewachsen ist, war ehrlicherweise auch Julian Nagelsmann. Fand ich großartig und ich hoffe, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen auch die Brücke dann gleich zu Olympia und habe das sogar entsprechend mal in der Presse verbalisiert. Ich hoffe, dass uns so eine Heim-EM vielleicht auch den Schub geben kann, den es braucht, um irgendwann nochmal diese Olympischen Spiele hier nach Deutschland zu holen. Das wäre mein ganz großer Traum.
Ja, das wäre auch mein Wunsch. Ich bin auch sicher, dass wir das in Lebzeit noch erleben werden. Ich glaube da an den Verstand der Menschen und an die deutsche Pünktlichkeit, Genauigkeit, Organisationsfähigkeit, Bahn mal ausgenommen. EM war auch für mich ein Highlight, Robi, sag ich dir ganz ehrlich, weil so ein Turnier im eigenen Land werden wir nicht mehr so oft erleben, Robi, so ehrlich müssen wir sein. Und die deutsche Mannschaft und aber auch Thema Kommunikation, all das, was man ihr in den letzten Jahren vorwerfen konnte, haben sie wirklich herausragend gemacht. Dazu hat natürlich dann der sportliche Erfolg gepasst und ich war richtig traurig und enttäuscht. Also dieses Gefühl hatte ich zuletzt, glaube ich, 2006 beim Ausscheiden gegen Italien. Es war echt schade, weil diese Mannschaft war irgendwie dazu bereit und dazu in der Lage, Europameister zu werden. Und wer sich daran erinnert, wir haben das hier bei Niki Tacker auch so zumindest für möglich erachtet und haben da echt positiv gedacht. dass es die Mannschaft dann so umsetzt im eigenen Land, habe ich ehrlicherweise schon auch so erwartet. Schade, dass du da mit Spanien eine Übermannschaft hattest. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt mal auf das Turnier gucken, auch ungewöhnlich für ein so großes globales Fußballturnier, dass die beste Mannschaft dann wirklich auch gewinnt und 7 von 7 Spielen gewinnt. Ist dann schon eindrucksvoll, aber in dem Fall war es scheiße für uns.
Aber wenn wir sportlich nochmal drauf gucken, Basti, du hast gesagt, Spanien eine Übermannschaft. Ich fand Spanien mit Abstand die beste Mannschaft des Turniers, aber ich fand Spanien eben doch keine Übermannschaft. Das ist natürlich schwierig zu argumentieren bei den von dir gerade angesprochenen 7 gewonnenen Spielen. Und sie sind ja im Prinzip dann durchmarschiert. Aber gerade wenn man das vielleicht so mit den Spaniern von 2008 bis 2012 vergleicht, ich glaube, sie hatten einfach ein unfassbares Momentum auf ihrer Seite und das hilft ihnen natürlich bei so einem Turnier enorm. Ich war beim ersten Spiel im Stadion der Spanier gegen Kroatien, was sie 3-0 gewinnen, was auf dem Papier super aussieht, wo sie danach hochgelobt worden sind. Dass es zur Halbzeit 3-0 steht, ist aber eigentlich ein Witz. Und so war es tatsächlich das eine oder andere Mal in dem Turnier. Ich habe mir auch gedacht, die sind doch auch defensiv. Also hinten sind die Spanier doch auch keine Weltklasse. Aber das habe ich dann die weiteren Male im Stadion auch gesehen, was diese Mannschaft defensiv für Läufe macht, auch die hochgelobten Jungstars auf den Außen, boah, das war schon bockstark. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass die vielleicht nicht vorhandene Weltklasse-Innenverteidigung vielleicht gar nicht so gefordert wurde.
Definitiv. Ich glaube, der alte Spruch, Offense wins games, Defense wins championships, passt da auch ganz gut. Und für mich waren sie eine Übermannschaft, weil wenn du mal guckst, gegen wen sie auch gespielt haben, ne? Also sie haben Kroatien geschlagen, Italien, Deutschland, Frankreich und England. Also das ist schon auch ein Weg, der aller Ehren wert ist und deswegen, ja, sag ich schon, dass sie irgendwie eigentlich wahrscheinlich dann für keinen so richtig zu schlagen und zu greifen waren. Nur mal vergleichbar, der deutsche Weg mit Schottland, Ungarn, Schweiz und Dänemark klingt eher wie eine Handball-EM.
Da muss ich dir total recht geben. Ich glaube, da gibt's auch keine Zweifel. Verdienter Europameister, wie du sagst, eher ungewöhnlich, dass tatsächlich die beste Mannschaft des Turniers auch gewinnt. Was bleibt hängen, auch für die deutsche Nationalmannschaft? Ich glaube, es wird jetzt sehr, sehr interessant. Also ich glaube, es ist uns gelungen, oder es ist vielmehr der deutschen Nationalmannschaft und auch dem Deutschen Fußballbund gelungen, wieder ein Land hinter sich zu bringen. Wir haben darüber gesprochen, das war lange Zeit nicht so. Nicht nur wegen schlechter Turniere auch, sondern wegen allem, was dazwischen war. Es war allerdings auch alles auf dieses Turnier ausgerichtet, die Rückholaktion von Toni Kroos. Und jetzt wird es interessant sein, wie man jetzt damit umgeht, auch im Hinblick auf die nächsten Turniere. Aber ich habe schon gesagt, Julian Nagelsmann in seiner Persönlichkeit extrem gereift, wahnsinnig positive Attitüde an den Tag gelegt, hat mir sehr gut gefallen, war so schön undeutsch, nicht darüber zu sprechen, was alles schiefgehen könnte und welcher Druck auf seinen Schultern lastet, sondern darüber zu sprechen, welche einmalige Chance man hier hat und wie man diesen Rückenwind einer Heim-EM nutzt. Und ja, nach dem Turnier auch verständlich und durchaus emotional gewesen, was ich sehr sympathisch, sehr nahbar fand. Und nicht aber auch ohne nochmal eine kleine Parole rauszugeben, wohin die Richtung...
Eine Botschaft an die Nation zu senden.
Absolut, so kann man es formulieren. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, sowohl seine Botschaft in der breiten Wirkung als auch die sportliche, sagen wir mal, Zielvorgabe im Sinne von, naja, wir werden auch 26 nicht zu dem Turnier fahren und sagen, wir sind zufrieden mit dem Achtelfinale. Also Europameisterschaft wirkt schon wieder so ewig lange her, ist so ein bisschen schon kalter Kaffee, aber aufgrund der Tatsache, dass wir hier eine längere Sommerpause gemacht haben, finde ich, waren wir nahezu in der Verpflichtung, darüber nochmal zu sprechen.
Ja, und Robi, das interessiert natürlich auch die meisten da draußen, deiner zigtausend Follower, und du hast es ja dann wirklich auch gelebt, diese EM, war es, glaube ich, bei 11 Spielen. Ich war einmal im Stadion, das war auch ein ganz besonderes Erlebnis, Viertelfinale Türkei gegen Holland. Ich habe wirklich, wer uns hört, weiß, das lauteste Spiel, wo wir jemals waren, war, glaube ich, Magdeburg, Relegation, aber die türkischen Fans in Berlin, das war ein krasses Erlebnis und ich habe schon das ein oder andere Fußballspiel gesehen und die ein oder andere Atmosphäre erlebt, aber das war echt special. So, was würdest du sagen, was war so dein Highlight? Sicherlich emotional dann Deutschland-Spanien, aber was war so als Zuschauer, wenn du bei 10, 11 Spielen warst, was ist dir da hängen geblieben?
Ja, hängen geblieben ist tatsächlich wirklich relativ viel stimmungsmäßig. Wir sind ja als deutsche Nationalmannschaft oder auch als deutsche Fans häufig kritisiert worden, auch im Vergleich, auch zu Recht. Aber es war natürlich auch unglaublich zuträglich, dieses Eröffnungsspiel, ausverkaufte Allianz Arena in München, und du fiedelst 5-1 die Schotten weg. Und die Schotten haben natürlich aber auch ihren Beitrag geleistet. Und du hast direkt einen Gast da gehabt, was da in München, in der Innenstadt, in den U-Bahnen abgegangen ist. Das war so großartig. Deswegen wird mir dieses Eröffnungsspiel losgelöst vom Ergebnis, aber auch wegen der tollen schottischen Gäste sicherlich in Erinnerung bleiben. Und dann hast du es angesprochen, das mit Abstand intensivste Spiel war auf jeden Fall Deutschland-Spanien in Stuttgart. Da war eine Energie unter dem Dach. Stuttgart-Nationalmannschaft sowieso immer geil, muss ich offen sagen. Der Ausgang war dann natürlich extrem bitter und du hast es schon gesagt, hat sich für mich komplett so angefühlt wie 2006, ironischerweise natürlich auch die gleiche Minute in der 119. Aber was da für eine Energie war in diesem Stadion, ich habe mich danach gefühlt, als hätte ich 120 Minuten selber gespielt.
Und das will keiner sehen.
Da absolut nicht.
Robi, dann lass uns rüberspringen. Olympische Spiele läuft gerade. Wir nehmen abends auf, haben heute auch ein packendes Handball-Viertelfinale miterlebt. Wie weit drin bist du im Olympia-Fieber und stimmst du mir zu, dass Olympia gern öfter sein könnte, weil die Vielfalt an Sportarten, die man den ganzen Tag begleiten und beobachten kann, dann doch beeindruckend ist und wir mal aus dieser Fußballblase rauskommen?
Also zum Olympia-Fieber bis über beide Ohren. Und ich würde dir grundsätzlich auch zustimmen, bitte lass die Olympischen Spiele doch öfter stattfinden. Aber dann könnte ich nie wieder einem vernünftigen Job nachgehen. Bin sowas von im Olympiafieber. Schon vom ersten Tag an, Eröffnungsfeier, habe ich nicht gesehen, war ich unterwegs, habe dann abends nur die Highlights gesehen. Aber das ging schon an dem Samstag los mit einer entfesselten deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, die Japaner besiegt haben. Und spätestens ab dann war ich sowas von hyped und guckt mir auch wirklich fast alles an. Es ist Wahnsinn. Du hast hier in der Regel abends diesen Hinweis vom Fernseher, der dann reagiert, wenn du stundenlang nichts getan hast mit deiner Fernbedienung. Bitte drücke jetzt eine Taste, dass der Fernseher nicht ausgeht. Und das habe ich hier gefühlt jeden Tag. Von Schießen über Kanuten, über Kajak und müssen natürlich auch über 3x3 Basketball. Also wir könnten jetzt einen eigenen Podcast nur über die Olympischen Spiele hier machen. Das machen wir nicht. Aber der Hype ist wahnsinnig groß bei mir. Nach der Heim-EM ist das jetzt in Paris auch ja sowas wie eine Heim-Olympische Spiele quasi, weil sie waren lange nicht mehr so nah dran. Und wenn wir hier aufnehmen, sitze ich quasi auch auf gepackten Koffern. Und wenn wir die Folge hier am Freitag rausbringen, werde ich auch schon einmal Beachvolleyball am Eiffelturm gesehen haben. Das kommt vielleicht auch noch zu dem Hype dazu, dass ich das große Glück habe, die letzten 3 Tage der Olympischen Spiele live in Paris vor Ort zu sein.
Da bin ich sehr neidisch, weil du wirst ein Fußballspiel besuchen, wirst beim Beachvolleyball sein. Die meisten von euch haben sicherlich dieses Venue direkt am Eiffelturm schon mal gesehen. Also da habe ich bisher auch ganz, ganz viel verfolgt. Vielleicht siehst du auch da noch einen deutschen Teilnehmer, ne, beim Beachvolleyball. Also grundsätzlich bin ich komplett bei dir und wir sind ja viele von euch da draußen sicherlich auch komplette Sportfans und deswegen genießen wir die Olympischen Spiele. Ja, wollen jetzt aber nicht die gesamtdeutsche Situation und den Sport und was da für Gelder vielleicht dann mal reinfliegen und was auch nicht. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern uns langsam mal wieder der eigentlichen Herzensregion unseres Podcasts, dem Fußball Osten, widmen.
Unbedingt. Und auch da haben sich inzwischen schon sehr, sehr viele bei uns gemeldet und haben gesagt, Jungs, wo seid ihr? Was ist da los? Die Regionalliga ist schon längst gestartet. Unsere Champions League des Ostens, die Regionalliga Nordost, schon längst am Start. Zweite Liga gestartet, dritte Liga gestartet. DFB-Pokal steht fast schon vor der Tür. Es ist schon wahnsinnig viel passiert. Basti, wie waren deine ersten Eindrücke, wenn wir jetzt in den Fußball-Osten so gucken? Und weil wir da schon 2 Spieltage absolviert haben, fangen wir doch mal an mit der Regionalliga Nordost. Teil mal deine ersten Eindrücke, ohne dass wir jetzt hier in epischer Breite, wie ihr es von uns kennt, die letzten Spieltage analysieren wollen.
Ja, sehr gern. Also ich glaube, uns erwartet, und das sagen auch die meisten Trainer, eine sehr, sehr ausgeglichene Liga mit vielen spannenden Vereinen. Aktuell hat es, glaube ich, nach 2 Spieltagen nur Jena geschafft, 6 Punkte zu sammeln. Aber du hast, dahinter wird es eine Spitzengruppe geben mit Lok Leipzig, mit Greifswald. Ich denke, der Hallische FC wird kurz über lang da oben landen. Also es ist eine unglaublich ausgeglichene Liga. Und wenn du mich jetzt auch fragst, hey, wer landet denn unten, hättest du natürlich immer so ein bisschen vielleicht die Aufsteiger Zehlendorf und Plauen im Blick, aber auch Zehlendorf mit dem Ausrufezeichen gegen Zwickau 5-0, Plauen jetzt in Halle einen Punkt geholt, auch schon irgendwie aller Ehren wert. Also die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen, aber, und das da will ich auch nochmal dran erinnern, Toni Mielke hat natürlich auch gesagt, mit Energie Cottbus fehlt so dieses ganz große Flaggschiff und damit natürlich auch einige Zuschauer, einige Klicks für die Liga. Aber ich bin der Meinung, diese Liga ist nicht unattraktiver geworden. Die Breite sorgt sicherlich dafür, dass hier ganz, ganz viele spannende und auch unglaubliche Ergebnisse entstehen werden.
Ich würde gern zwei Punkte mal von dir aufgreifen. Du hast die beiden Aufsteiger angesprochen und ihr wisst ja, wir haben die letzte Folge am 31. Mai ausgestrahlt und es war noch offen, wer dazustoßen wird in die Regionalliga Nordost. Und das, was wir da erlebt haben, auch jetzt schon wieder sehr, sehr lange her, aber mir ist es in Vorbereitung der Folge nochmal bewusst geworden, was für ein absoluter Wahnsinn dieser Regionalliga-Aufstieg war aus der Oberliga, aus der NOFV, Oberliga Süd vor allem, in dem direkten Herzschlagfinale Bischofswerda gegen Plauen. Vollkommen irrwitzig, setzt sich am Ende des Tages Bischofswerda durch einen Kantersieg in der allerletzten Minute Nachspielzeit, you name it, um dann einen Tag später oder noch am gleichen Tag zu kommunizieren, dass sie jetzt doch nicht in der Regionalliga starten wollen. Also man muss sich da mal nochmal in die Gefühlslage beim VfC Plauen versetzen. Erst alles verloren und kurze Zeit später dann doch wieder alles gewonnen. Das war Wahnsinn und das war so eine Zeit, wo ich dachte, Basti, wir müssen sofort nochmal vors Mikrofon springen. Aber für die beiden Mannschaften wird es, denke ich, nicht so easy sein, die Liga zu halten. Eilenburg, wir haben über den Aderlass in der letzten Folge gesprochen, per se auch immer so ein bisschen Abstiegskandidat Nummer 1, aber jetzt auch schon wieder gezeigt, indem sie Altklinik einen Punkt abgerungen haben, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Und ja, ganz oben, Basti, du hast es schon angesprochen, könnte die Spitze noch deutlich breiter werden, als wir sie in der letzten Saison gesehen haben, wo ja mit Energie Cottbus, obwohl sie sich lange mit dem Greifswalder FC duelliert haben, schon der eine absolute Favorit da war.
Wenn du jetzt tippen müsstest, und das ist ja vielleicht für euch da draußen ganz spannend, Robi, sag mir mal bitte, wer wird Erster und welche beiden Vereine steigen ab?
Erster wird der Hallische FC, weil ich glaube, dass ihnen der Umbruch sehr, sehr gut gelungen ist, dass sie an der Seitenlinie und als auf der Sportdirektorposition jetzt sehr, sehr gut besetzt sind. Sie haben einen guten Mix aus alten, erfahrenen Spielern, die vielleicht sogar noch Potenzial definitiv für dritte Liga haben und auch ein paar Jungen. Klar sind jetzt 2 Punkte nach 2 Spielen nicht das Gelbe vom Ei, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das am Ende durchsetzen wird. Auch deshalb, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, weil die Finanzkraft ähnlich ist wie im letzten Jahr, ne? Auch mit dem neuen Hauptsponsor, sehr, sehr passend und sehr, sehr witzig irgendwie mit den Halorenkugeln, glaube ich, dass du im Zweifel vielleicht sogar im Winter nochmal nachlegen könntest. Und dann, und das sage ich nicht wegen der aktuellen Tabellenkonstellation, aber so insgesamt kann ich mir vorstellen, dass Carl Zeiss Jena auch eine gute Rolle da oben spielen wird. Und wer geht runter? Ich denke, Hertha Zehlendorf, könnte sein, dass es trotz des 5-0-Auftaktsiegs gegen Zwickau oder vielleicht gerade deswegen, dass die Regionalliga Nordost noch eine Nummer zu groß ist, auch weil du am Anfang wieder nicht im eigenen Stadion spielen darfst. Ja, und dann habe ich ein bisschen Angst um Eilenburg, dass es diesmal nicht reicht. Das sind meine Hot Takes zur Regionalliga Nordost. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass wir in der Regel daneben liegen. Basti, was sind deine?
Das stimmt. Also eigentlich, wenn wir jetzt hier den Verein nennen, dann ist er schon mal raus aus der Verlosung. Ich sage, Greifswald wird Erster, gut verstärkt, grundlegend haben wir über den GFC hier schon viele positive Worte verloren. Ich denke, Lars Fuchs kriegt das hin mit seiner Truppe und ich sehe auch Zehlendorf auf einem Abstiegsplatz und daneben Meuselwitz oder Hertha 2 sogar. Hertha 2 eine sehr junge Mannschaft, das wird ein langer Weg. Ich gehe auf Zehlendorf und Hertha BSC 2, nein, ich gehe auf Meuselwitz. Eilenburg wird es schaffen, da glaube ich dran, die machen aus wenig viel. Meuselwitz müsste jetzt nochmal so ein bisschen überperformen. Könnte ich mir vorstellen, dass es da nicht reichen wird.
Okay, auch interessanter Take. Wenn wir uns definitiv angucken, werden wir natürlich verfolgen. Und Basti, über eine Sache möchte ich noch mit dir sprechen. Wie gesagt, es sind erst 2 Spieltage rum, aber was sich so ein bisschen herauskristallisiert, sind auch irgendwie Typen dieser Liga. Manche sind neu, manche sind vielleicht in neuer Funktion. Und in der Sommerpause ging es ganz, ganz viel um einen Wechsel von Rot-Weiß Erfurt zu Carl Zeiss Jena. Ein Wechsel innerhalb des thüringischen Konkurrenten, der ja vielleicht nicht so gerne gesehen ist. Kai Seidemann war wirklich krass. Hintergrund, er hat sich im Trikot von Rot-Weiß Erfurt mehrfach auch nicht so wahnsinnig positiv über Carl Zeiss Jena geäußert. Und Fans vergessen sowas nicht. Und ja, da gab es ganz, ganz viel Ärger. Und trotzdem war da noch ein anderer Transfer, über den übrigens keine Sau gesprochen hat. Und der stiehlt jetzt allen die Show. Erik Weinhauer oder wie er neuerdings in Jena heißt, Erik Reinhauer.
Ja, 7 Tore nach 2 Spielen, ne? Unglaublich. Also das ist wirklich eine unfassbare Quote. Am Wochenende 5 Tore hintereinander gegen Zehlendorf. Ja, und bei Kai Seidemann ist natürlich auch, also wer sich mal mit dem beschäftigt hat und mit seinen Aussagen und auch seiner Karriere, der weiß schon, dass jetzt keine Integralphysik für ihn bereitgestanden hätte. Ja, und dementsprechend sieht man aber auch dann die Emotionalität in Thüringen. Wenn er den entscheidenden Treffer im Derby macht, ist es auch vergessen. Ja, aber das Sommerloch musste ja auch irgendwie gestopft werden in Thüringen.
Ja, und ich hätte noch einen zweiten Typ, den ich unbedingt hier in den Ring werfen will, weil ich möchte nochmal schöne Grüße nach Leipzig-Leutsch senden. Und zwar hat Chemie vor der Saison Stanley Ratifo verpflichtet aus Pforzheim. Und alle so, hä, wer? Es werden aber trotzdem einige schon vorher von ihm gehört haben, weil normalerweise, wenn jetzt jemand von Pforzheim zu Chemie Leipzig wechselt, gut, ist jetzt wahrscheinlich nicht so der Königstransfer, aber der Mann ist absolute Weltklasse. Nicht nur, dass er jetzt auf dem Platz unfassbar aufgetrumpft hat an den ersten 2 Spieltagen schon, aber der Mann ist auch, er ist in Halle geboren, hat seine ersten Jugendjahre bei Lok verbracht, ist aktueller Nationalspieler von Mosambik, hat auch am Afrika-Cup übrigens teilgenommen, ist nebenbei auch noch Rapper, überragender Typ, und ich kann euch allen mal empfehlen, in der Mediathek nachzuschauen. Der war im Februar diesen Jahres im aktuellen Sportstudio und seitdem habe ich seinen Weg ein bisschen verfolgt. Ein absolut geiler Typ, passt super auch zu Chemie, und ich glaube, da wird sowohl Chemie als auch die Liga und vielleicht auch die Kollegen von Ostsport TV noch sehr, sehr viel Freude mit ihm haben. Geiler Typ.
Und damit springen wir in eine Liga höher, Robi. Bist du bereit für die dritte Liga?
Ich bin bereit für ein weiteres Jahr dritte Liga. Ja.
Erster Spieltag liegt hinter uns. Dynamo gewinnt. Cottbus verliert sehr, sehr unglücklich gegen Bielefeld. Aue gewinnt. Hansa spielt unentschieden. Also für die Ostvereine gefühlt alles dabei. Wir wollen jetzt gar nicht nochmal so explizit darauf eingehen. Ich würde gern eher so ein bisschen umfassende Prognose von dir hören. Was erwartest du von unseren Ostvereinen?
Boah, das ist natürlich ein dickes Brett, was du mir da hinlegst, nach einem gespielten Spieltag. Aber ja, es soll ja auch nicht einfach sein. Also wir gehen's mal durch. Aue gewinnt mit ihrem Lieblingsergebnis 2:1 gegen Hannover 96-2, die sicherlich ein kleines Ausrufezeichen in der Vorbereitung gesetzt haben mit ihrem 3:0 Auswärtssieg bei Energie Cottbus, die sich aber im Prinzip selber geschlagen haben durch relativ dämliche Fehler. Aber Aue macht dann eben entsprechend seine Hausaufgaben. Wenig Veränderungen im Kader. Du hast im Prinzip nur Shikora, jetzt in Anführungsstrichen nur, weil er schon sehr, sehr wichtig war fürs Spiel, und dann Tim Damhoff aus der Startelf verloren, und sonst bist du aber relativ stabil geblieben, hast auch nochmal ein paar junge Leute dazu bekommen. Also Aue ist vielleicht sogar so ein bisschen so ein Geheimfavorit. Für ganz vorne wird es vielleicht nicht reichen. Aber wenn wir an Marvin Stefaniak zurückdenken, der sich auch so ein bisschen geärgert hat, der gesagt hat, wenn wir das eine oder andere Mal vielleicht noch mal mehr gebissen hätten, hätten wir vielleicht noch eher oben anklopfen können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht für Aue sogar möglich ist. Mehr als Platz 3 glaube ich nicht. Aber irgendwo, dass sich Aue so zwischen 3 und 8 einordnet, halte ich mit der Stabilität durchaus für möglich. Wobei es in Aue auch sicherlich darum gehen wird, in Zukunft wieder die Fans und die Mannschaft, den Verein wieder zu einen. Da hat man sich, glaube ich, mit einem meines Erachtens nicht so wahnsinnig sinnvollen Testspiel gegen RB Leipzig nicht gerade einen Gefallen getan. Ich glaube, du machst dir eine Baustelle auf, die du, glaube ich, nicht brauchst.
Wie siehst du Energie Cottbus?
Ich habe Energie Cottbus in der Vorbereitung ja auch einmal live gesehen, in Peitz gegen FSV Zwickau. Auch da ist es so, dass sie mit Cerci jemand ziemlich Gutes dazu bekommen haben. Dafür ist vorne der Mann mit den meisten Toren weggegangen. Gut, hinten fehlt dann auch noch Hildebrand, der jetzt Co-Trainer ist, also nicht mehr Innenverteidiger. Ich glaube, Cottbus wird, auch wenn sie jetzt ihr erstes Heimspiel unglücklich verloren haben, ich glaube, Cottbus wird über die Heimstärke kommen und sich so die nötigen Punkte für die Liga sichern. Klassenerhalt ohne Frage, aber ich glaube nicht, dass sie das nächste Ulm oder Münster werden.
Ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch von Energie. Es war wieder toll zu sehen, 13.500 Zuschauer. Den Platz haben sie dann auch wieder hinbekommen. Also die ganze Region ist sehr, sehr froh über die dritte Liga. Und ja, jetzt steht auch schon ein geiles Derby an, das dann aber ohne Cheftrainer. Robi, wie hast du die Szene gesehen? Ich war jetzt gar nicht so überrascht, weil eigentlich habe ich es so wahrgenommen, dass er in vielen Halbzeitpausen der erste Weg zum Schiedsrichter ging.
Ja, Boah, es ist eigentlich fast ein unsägliches Thema. Vielleicht spulen wir nochmal ganz kurz zurück bei der Person Pele Wollitz. Wenn ihr euch erinnert an den letzten Spieltag der Regionalliga Nordost und dem Auswärtsspiel hier bei Hertha 2, auch dort durfte das Spiel Klaus-Dieter Wollitz nur von der Tribüne aus verfolgen, weil er eben eine entsprechende Strafe wegen der Anzahl seiner gelben Karten bekommen hat. Auch da war da großes Unverständnis auf seiner Seite da. Und man hat versucht, da nochmal Einspruch zu erheben, ist dann entsprechend abgelehnt worden. So, und jetzt ist erster Spieltag in der dritten Liga, wo jeder Verein und jede Mannschaft entsprechend nochmal durch Schulung des DFB geht, wo es darum geht, dass sie von den Schiedsrichtern nochmal entsprechend aufgeschlaut werden, was sind so Neuerungen und was wird so bleiben und so weiter und so fort. Und dann wieder seine Emotionen, bei einer Allerweltsszene nicht im Griff zu haben, dann auf den Platz zu rennen. Ich fand es auch stark, dass der Schiedsrichter sich entsprechend danach geäußert hat, der gesagt hat, dass auf dem Platz rennen alleine ist eine rote Karte. Da kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das die Emotionen kappt oder nicht. Aber das ist eine klar kommunizierte Regel oder Anweisung. Und dann einfach immer weiter zu diskutieren und dann auf der Pressekonferenz keinerlei Einsicht zu zeigen und die Szenen dann noch mit dem Spanien-Handspiel oder dem zu früh erfolgten Abseitspfiff bei Bayern gegen Real zu vergleichen, ist dann schon also sehr, sehr weit hergeholt. Und ich frage mich, ob er einfach niemanden hat, der ihn dort mal zur Seite nimmt und sagt, Pille, wir schätzen deine Emotionen und nur durch deine Emotionen sind wir vielleicht auch hier, wo wir sind. Ja, und das ist auch deine DNA. Aber jetzt atmest du bitte mal dreimal durch und dann sagst du vielleicht auf der Pressekonferenz, ich möchte mich dazu nicht äußern oder ähnliches. Also er gibt da einfach kein gutes Bild ab und er zeigt sich auch nicht sonderlich reumütig und da kann man nicht viel dazu sagen. Unabhängig davon, ob man jetzt sagen muss, ist das eine rote Karte, ist er zu sehr ausgekratzt. Das sind die Regeln und die kann man mögen oder nicht und die gelten für alle. Und ja, ich sehe da wenig Lernkurve bei ihm. Ist ein bisschen schade.
Das war Robert Hofmanns Statement. Wäre eine coole Kolumne. Also das würde ich so sehen. Die Hofmannsche Kolumne zum Drittliga-Wochenende. Beeindruckendes Statement. Robi, jetzt bräuchten wir auch noch ein beeindruckendes Statement zu Hansa Rostock und Dynamo Dresden, was die Saisonziele und deine Prognose angeht.
Ja, Hansa ist, glaube ich, echt schwierig zu prognostizieren, weil als Absteiger natürlich der erwartet größere Umbruch da war. Stand heute, würde ich sagen, hat Hansa leider zukünftig keinen Trikotsponsor mehr. Das war sehr, sehr stark in der Presse und aktuell auch noch keinen Stürmer, der dafür sorgen wird, dass du da oben anklopfst. Das heißt, bis Ende August hat Hansa und Amir Shahbusadeh jetzt noch Zeit, sich deutlich im Sturm zu verstärken, weil es war letztes Jahr in der zweiten Liga ja schon Hansas großes Problem. Und jetzt sind dazu noch einige gegangen, unter anderem auch Kai Pröger gegangen. Und so wie du jetzt am Wochenende aufgetreten bist, es war sehr unglücklich, weil du die erste Halbzeit klar dominierst gegen Stuttgart 2. Das muss allerdings auch die Erwartungshaltung sein. Es ist immer ein bisschen unglücklich, finde ich, gegen eine zweite Mannschaft zu starten am ersten Spieltag. Aber ich sag mal so, im Sturm waren jetzt halt Neuzugang Adrien Libo, den einige vielleicht noch aus Mannheim kennen, und dann Hansas Talent Tim Krohn. Aber das wird definitiv nicht reichen. Hinten dagegen haben sie sich sensationell verstärkt. Das war auch zu sehen. Aber dass es für Hansa zum direkten Wiederaufstieg reicht, habe ich aktuell Zweifel. Aber wie gesagt, das Urteil ist Stand jetzt auch wirklich schwer zu fällen, weil sich meines Erachtens in dem Kader noch einiges tun wird. Und wenn wir über deinen neuen Arbeitgeber sprechen und meinen Herzensverein, dann ist es so, dass mir da auch die Prognose deutlich schwerer fällt als letztes Jahr. Wenn wir ein Jahr zurückschrauben, hatte Dynamo Dresden eine sensationelle Rückrunde gespielt und den Aufstieg denkbar knapp verpasst. Ein bisschen weggeworfen, könnte man fast sagen, einst an einem Montagabend in Meppen. Und auch letzte Saison war es am Ende des Tages wieder nur ein Punkt. Trotzdem bin ich nicht ganz so euphorisiert wie im letzten Jahr. Ich war letztes Jahr mir sehr, sehr sicher nach einer starken Rückrunde, nach einer Mannschaft, die zusammengeblieben ist, nach einem eingespielten System unter Markus Anfang. Und die Hinrunde war ja dann auch stark. Und jetzt ist es so, dass ja, alles neu im Prinzip auf allen möglichen Funktionen. Und auch da muss ich meines Erachtens am Kader noch ein bisschen was tun. Der Kader hat jetzt schon die Qualität, um ganz, ganz vorne mitzuspielen. Es ranken sich die Gerüchte, dass der derzeit verletzte Tom Zimmerschied auch noch die SGD verlässt. Wäre ein herber Verlust. Aber klar, du kannst in Dresden nicht sagen, ja, du 4-6 wäre super. Also das lässt sich nicht verkaufen, auch lässt sich auch zu Recht nicht verkaufen. Du bist der Verein mit der größten Strahlkraft in der dritten Liga, mit der besten Fanbase. Und ich kann einfach nur hoffen, dass unter Thomas Stamm jetzt das gelingt, was zweimal unter Markus Anfang nicht gelungen ist, und dass man sich am Ende des Tages auf den ersten zwei Plätzen platziert und vielleicht mit schlechterem Fußball von mir aus, aber gerne auch mal schmutzig irgendwie die Punkte mit nach Dresden nehmen. Jetzt am Wochenende war das auch keine Galaleistung bei Viktoria Köln, aber du hast 3 Punkte eingefahren. Und ich glaube, wenn die Punkteanzahl größer ist als die spielerische Finesse am Ende der Saison, bin ich damit sehr zufrieden. So, und wenn wir schon bei jetzt deinem Verein, jetzt kann ich es ja sagen, wenn wir jetzt bei deinem Verein schon angekommen sind, Basti, für alle, die da draußen es nicht mitbekommen haben, also alle da draußen, die unter irgendeinem Stein geschlafen haben, du bist seit Juli neuer Trainer der U19-Mannschaft der SG Dynamo Dresden. Sag doch mal, wie waren deine ersten Tage wieder? Du hast natürlich die entsprechende Erfahrung als Trainer, warst jetzt aber beim Fußball-Landesverband nicht mehr jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Wie waren deine ersten Tage in Dresden?
Ja, also die Tage in Dresden sind natürlich alle wunderschön, weil es eine geile Stadt ist. Das überrascht aber nicht, wenn man hier geboren ist, so wie es ja bei mir der Fall ist. Ja, grundsätzlich war es ein Thema, nach der Lizenz im letzten Jahr wieder täglich an der Mannschaft arbeiten zu wollen. Wir waren uns da relativ früh schon einig. Der Verband wusste relativ früh Bescheid und dementsprechend bin ich ja sehr, sehr glücklich, froh und auch stolz, hier zu sein. Es ist schon was Besonderes, bei Dynamo arbeiten zu dürfen. Es ist ein sehr familiäres Umfeld. Es sind wirklich kurze Wege, die hier auch gelebt werden. Also die Türen sind überall offen. Es ist das neue Trainingszentrum an der Messe, ist wirklich herausragend, ist charmant. Wir haben einen coolen Austausch. Aber natürlich sind die ersten Wochen in einem neuen Job total aufregend, anstrengend. Du lernst 50 neue Gesichter kennen innerhalb von 3 Tagen. Es gibt Trainingslagervorbereitungen, dann war Ferien, man hat also Zugriff auf die Jungs, man führt viele Gespräche, also ja, all das, was so den Trainerjob auszeichnet, was ich aber auch unbedingt haben wollte, und ja, wie gesagt, froh bin, dass ich jetzt hier mitgestalten kann.
Und Basti, wir haben dazu wirklich vor Monaten, als es erstmal medial quasi aufkam, dazu schon mal gesprochen, dass sich ja jetzt im Nachwuchs auf höchstem Level entsprechend was verändert. Es wird die erste Saison sein, oder beziehungsweise die erste Saison, bei der es offiziell keine Bundesligen mehr in der U19 oder 17 gibt. Es gab eine entsprechende Umstrukturierung. Wie gesagt, wer sich dafür im Detail interessiert, kann gerne nochmal eine vergangene Folge dazu reinhören, dass du es sehr ausführlich erklärt. Aber vielleicht kannst du nochmal in 2, 3 Sätzen erklären, was ist der Unterschied jetzt im U17 und U19-Bereich? Und vielleicht auch, was man sich davon erhofft.
Das mache ich sehr gern. Es gab eine 3-gleisige Bundesliga, Nord, Ost, West und Süd, Südwest, in der mit 14 Mannschaften jeweils gespielt wurde. Und die ersten haben sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Kritikpunkt daran war, dass es immer 3 Absteiger gab und eher ein Negativ-Vermeidungsfußball gab, der natürlich im Konträr zur Ausbildung steht. Also die Spieler sollen mutig sein, die sollen Erfolgserlebnisse, aber auch mit Negativerlebnissen umgehen können, und dementsprechend war das mit dem Abstieg, dann führte es häufig dazu, dass nur körperlich große Spieler geholt wurden. Den Mannschaften ging es wirklich ausschließlich um den Erfolg, um in der Liga zu bleiben, und das führte dann zu Fußballspielen, die teilweise schwere Kost waren. So, und die neue Idee ist folgende, dass es 8 Achterstaffeln gibt. Amateurvereine können sich für diese Liga qualifizieren. Alle Leistungszentren sind automatisch qualifiziert. Es gibt keinen Abstieg und du spielst in der Hinrunde relativ regional. Das ist jetzt so eine gefühlte DDR-Oberliga für die erste Saisonhälfte, und dort qualifizieren sich dann die ersten 3 wieder für eine A-Runde, die weiteren Teams für eine B-Runde. Und ja, ich glaube, dass vor allem sich dadurch erhofft wird, dass ein bisschen dieser Ergebnisdruck weg ist, dass mehr ausgebildet wird, dass auf die Spieler gesetzt wird, die vielleicht jetzt noch nicht so leistungsstark sind, aber indem man das große Potenzial sieht. Darum geht es ja im Jugendfußball. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass dieser LZ-Transfer, ich gehe von Leistungszentrum zu Leistungszentrum, wir holen uns jetzt nur die Spieler, weil wir müssen in dem Jahrgang die Klasse halten. Also ich hoffe, dass einfach dieser Tourismus zwischen den Leistungszentren aufhört und dass, ich glaube, halt für die Liga braucht sich keiner irgendwie Spieler zusammenholen oder 8 neue Spieler kaufen, um dann 5. oder 6. oder 3. zu werden, sondern arbeitet dann mit den Spielern, die im eigenen Stall irgendwann mal gesichtet wurden oder einfach dort auch angefangen haben, Fußball zu spielen, weil dann haben die da andere Identifikation zum Verein. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung und auch meine Überzeugung.
Okay, damit ist die Abstiegsregelung ja auch vom Tisch. Gibt's denn aber andersrum formuliert, du hast es gerade gesagt, welche Möglichkeiten es gibt, wie man quasi die Rückrunde dann gestalten kann, in der A-Runde, B-Runde etc. Gibt's dann für dich, entweder von dir selber ausgerufen oder von deinem Chef Marco Hartmann ausgerufen, eine Zielstellung, dass man sagt, hey, A-Runde ist unser Ziel, B-Runde ist unser Ziel, oder gibt es dieses Saisonziel ganz explizit nicht, weil es eher um die Ausbildung der Talente der SGD geht?
Da habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken zu gemacht und auch die Jungs nicht. Die Jungs wollen eh irgendwie versuchen, jedes Spiel bestmöglich zu gestalten, zu gewinnen. Und dann steht halt Ausbildung von individuellen Spielern steht im Vordergrund. So, wenn dann halt mal einer dann auch zum Profis geht oder dann mal angepasst werden muss und ein U17-Spieler im Fokus steht und dann der spielen soll, dann ist das der absolute Hauptgrund, weil im Endeffekt wird sich in 4-5 Jahren keiner mehr dafür interessieren, auf welchem Platz die U17 oder U19 von Dynamo Dresden gelandet ist, sondern jeder weiß nur noch, wer aus diesem Jahrgang jetzt irgendwie im Profifußball gelandet ist. Und deswegen ist das auch meine Präferenz. Und wie gesagt, man will irgendwie jedes Spiel sowieso gewinnen, was man dann hat am Wochenende.
Erster Spieltag, ich habe schon gesagt, ist schon rum. Ihr habt 1:1 bei einer Mannschaft aus Leipzig gespielt, die den Rasenball vollzieht. Wie war deine erste Einschätzung? Weil RB ist ja durchaus eine Nummer im Nachwuchsfußball. Kann man das unentschieden als Erfolg werten?
Das kann man, das sollte man, das haben wir gemacht. Also RB ist sicherlich der stärkste Gegner, ich glaube, nicht nur in unserer Staffel, sondern auch deutschlandweit. Dementsprechend haben die Jungs ein tolles Spiel gemacht, haben sich den Punkt verdient. Es kann auch in beide Richtungen ausgehen, aber es war erstmal ein schöner und gelungener Saisonstart, der Lust und Hoffnung auf die nächsten Spiele macht.
Das klingt super und danke doch, dass du nicht nur mich, sondern auch unsere ZuhörerInnen da draußen mitgenommen hast, wie deine ersten Eindrücke in Elbflorenz waren. Unnötig zu erwähnen, dass ich dir natürlich die Daumen drücke. Das würde ich aber bei jedem anderen Verein genauso tun. Das habe ich ja auch schon kundgetan. Aber natürlich schwingt das Herz und das Interesse für die U19 von Dynamo jetzt nochmal ein bisschen anders. Und es gab auch dann viele, die von der Nachricht gehört haben, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt, okay, jetzt neue Funktion bei Basti, was bedeutet das dann für Niki Tacker?
Ja, und natürlich haben wir uns auch schon lange mit dieser Frage beschäftigt und sind zu dem Entschluss gekommen, eigentlich nichts, weil natürlich als Angestellter kannst du ja zu genug anderen Themen was sagen, aber ich hätte mich dann einfach auch zu Dynamo rausgehalten, weil das ist ein Stück weit selbstverständlich aus meiner Sicht. Aber Robi, wir haben uns natürlich auch in den letzten Wochen damit beschäftigt, hey, wie war denn der Weg von Niki Tacker seit Januar 23, was haben wir so erreicht, wo wollen wir noch hin, ja, und was sind so Möglichkeiten, und haben dementsprechend auch mit möglichen Partnern gesprochen und hatten echt coole, spannende Termine, so dass es in der Tat eine Veränderung bei Niki Tacker gibt.
Ja, du sagst es, Niki Tacker existiert jetzt seit Januar 23, die Idee ist schon ein bisschen früher entstanden, ich glaube so im Herbst 22, als absolutes Hirngespinst, Schnapsidee, wie auch immer, von dir und dann von uns. Und dann hast du, glaube ich, den besten Move gemacht, den man hätte machen können, und hast mit Sascha Gerlach den besten Mann dazugenommen, den man so im Hintergrund haben kann. Und was wir alle drei ziemlich schnell gemerkt haben, ist, so eine 70-80% Sache können wir nicht und wollen wir auch nicht. Das heißt, wenn wir das machen, dann wollen wir das irgendwie mit unserem höchsten Anspruch machen und dem höchsten Anspruch machen, den man liefern kann, wenn man das nebenberuflich macht. Und du hast gesagt, wir haben jetzt auch die lange Sommerpause auch dazu genutzt, um uns nochmal Gedanken zu machen, wie kann man das vielleicht auch auf ein Next Level heben, weil du siehst, ohne uns da irgendwie in die gleichen Sphären heben zu wollen, aber sehr, sehr erfolgreiche Podcasts in Deutschland haben die entweder ein prominentes Gesicht, mindestens eins, oder einen prominenten Partner dabei. Und gerade der zweite Weg war dann eigentlich unser Weg, den wir gerne gehen wollten, um es einfach ein bisschen auf ein neues Level zu heben. Und das hat leider nicht funktioniert. Das hat derzeit nicht funktioniert, muss man sagen. Das heißt nicht, dass es nicht in Zukunft mal funktionieren kann. Und da geht es auch nicht irgendwie um Gelder, um Sponsoreneinnahmen. Ja, also wir wollten euch hier nicht mit irgendwelchen Wettanbietern, die ihr dann zu Beginn, in der Mitte oder am Ende dieses Podcasts ertragen müsstet. Das war nicht unsere Intention, sondern es ging eher darum, ja, einfach nochmal neue Reichweiten zu erzielen, cross-funktional das besser zu bewerben. Und es gibt, wie gesagt, einige Podcasts, wo das ganz gut funktioniert. Und das war auch unser Bestreben. Das geht halt derzeit nicht. Und dann müssen wir einfach uns eingestehen, dass ohne diesen Partner und jetzt auch mit deiner neuen Funktion, ganz unabhängig davon, wo die ist, die sorgt aber natürlich dazu, dass du deutlich mehr auf dem Trainingsplatz bist, vielleicht auch nochmal deutlich mehr im Auto unterwegs bist, und weder auf dem Trainingsplatz noch im Auto wirst du einen Podcast aufnehmen können. Ich werde zeitnah wieder beruflich einsteigen und dann auch weniger Kapazitäten haben. So, und dass wir einfach gesagt haben, aktuell, Stand heute, können wir diesem Anspruch, den wir selber haben und den wir euch da draußen auch liefern wollen, einfach nicht gerecht werden. Und deswegen wird das jetzt vermutlich erstmal die letzte Folge Niki Tucker in der Konstellation sein. Aber es ist ein absolutes Stand-jetzt-Statement. Also es ist so, wie Niko Kovac damals nicht zu Bayern gewechselt ist und so wie Jürgen Klopp nie mehr als Trainer arbeiten wird, ist es auch sicherlich möglich, dass dieser Podcast in abgewandelter Konstellation dann höchstwahrscheinlich nochmal zurückkommt, weil ihr merkt's ja, wir haben ja nach wie vor riesen Bock auf die Region und das muss man vielleicht auch nochmal herausstellen, Basti. Es hat auch deswegen viel Spaß gemacht, weil je länger wir am Start waren, je mehr hatten wir auch, sagen wir, wie eine Art Community und Leute da draußen, die nach uns gefragt haben, die mit uns in Austausch gegangen sind. Und das gibt ja einfach so viel Kraft, da hast du richtig Bock drauf.
Genau, und es war auch für mich jetzt schön, nochmal so einen Monolog zum Abschied von dir zu hören, der sicherlich euch da draußen auch so ein bisschen an die letzten Folgen erinnert hat. Ja, also in der Tat, es wird erstmal die letzte Folge von Niki Tucker sein, die ihr gerade hört. Robi hat es erklärt. Ja, es ist ein bisschen schade und ich glaube, so eine große Partnerschaft, vielleicht auch mit einem ein oder anderen Rundfunkhaus, wäre nochmal was Spannendes, aber unsere Zeiten, du hast es angesprochen, die beruflichen Verfügbarkeiten sind einfach dann auch geringer und ich glaube auch, wir haben mit dem Saisonfinale und dann auch der Ostsport 11 und den geilen Gästen, die wir hatten, da geht auch nochmal ein Dank raus, haben wir bisher echt coole Sachen erreicht mit viel Leidenschaft, mit viel Herz und es ist halt ein Herzensprojekt, das hat Spaß gemacht bis heute und wird auch noch ein bisschen sicherlich nachwirken. Ja, Dank geht auf jeden Fall an jeden einzelnen Hörer, jeder einzelnen Folge oder der auch ein Bild geliked hat. Und dementsprechend ja, sind wir ja nicht aus der Welt. Der Instagram-Kanal wird natürlich auch aktiv bleiben. Und du, dann schauen wir mal. Robi hat's gesagt, wer weiß, was in ein paar Jahren aus den Gedanken dann auch wird.
Ja, vielleicht werden es aber auch ein paar Wochen oder ein paar Monate. Wir gucken mal, es ist wirklich, wir wollen da ganz ehrlich mit euch sein. Das ist, was wir euch jetzt hier mitteilen, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal wieder rausgehen, ist wirklich eine Zwischenmeldung. Ja, weil wir einfach da auch Klarheit schaffen wollten. Und so wie ist damals so ein bisschen aus der Kalten kam, kommt vielleicht wieder eine neue und angepasste Idee aus der Kalten. Aber erstmal machen wir jetzt hier erstmal mittelfristig den Haken dran und dann gucken wir mal, was sich da ergibt, weil wir glauben durchaus auch, dass wir hier eine Nische bedienen, die es eben so nicht gibt. Es gibt keinen vergleichbaren Podcast hier für den Fußball-Osten, kein übergreifendes Format. Und euer Feedback hat dazu geführt, dass wir es auch so lange gemacht haben, weil es war offen gestanden dann auch schon im letzten halben Jahr das eine oder andere Mal ein ordentlicher Stretch. Wenn wir zurückgucken, Basti, ganz kurz, weil das sollten wir schon nochmal machen. Was ist bei dir besonders hängen geblieben aus dem letzten jetzt anderthalb Jahren? Niki Tucker, gab es Top-Folgen, wo du sagst, die würdest du höher ranken als andere?
Also hängen geblieben ist erstmal die Vielfalt und Begabung von Sascha Gerlach. Also ich glaube, andere Podcasts haben für Redaktion, Produktion, Schnitt, Grafik und sowas, haben die halt 5 hauptamtliche Leute angestellt und Gerle macht das neben seinem Hauptjob. Also da hatte ich vorher eine Idee und klar, deswegen haben wir ihn auch dazu genommen. Aber dass es dann so gut ist und dieser krassen Qualität dann auch, ja, was Daten angeht und so, das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen. Bei mir bleibt hängen, dass die Gäste gerade am Anfang, als wir noch unbekannter waren, erst nicht so richtig Bock hatten, vielleicht dann auch immer auf die Folgen und dann haben sie gemerkt, hey, okay, die haben sich mit uns beschäftigt, die stellen geile Fragen, das ist ein cooles Format. Am Ende wären sie am besten noch eine Stunde geblieben. Also der Gedanke, den hatte ich das eine oder andere Mal. Und ja, dann hat es einfach auch Bock gemacht, die Spiele zu gucken und darauf dann einzugehen. Aber sicherlich war, wenn du mich jetzt fragst, so die besonderste Folge, wüsste ich gar nicht so. Also klar, die mit Jens Hertel war die meistgeklickteste. Das hatte dann aber wahrscheinlich auch andere Gründe. Also ich hätte jetzt keine so Top-Folge, wo ich sage, das war jetzt mein Lieblingsgast. Oder das war so die Top-Folge, die ich am allergeilsten fand. Ja, vielleicht war die erste Folge sogar die besonderste.
Ich finde den Punkt, den du gemacht hast mit dem Auftauen der Gäste im Laufe einer Folge, das hatten wir ganz, ganz oft und das war super spannend zu sehen. Ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen reflektiert, auch über die Sommerpause hinweg, konnten wir das ja tun. Manchmal braucht man auch ein bisschen Distanz, um auf etwas durchaus stolz zu sein. Und ich glaube, wir können da echt stolz drauf sein. Du hast es gesagt, wir hatten eine extreme Varianz an verschiedenen Leuten, von aktiven Bundesligaspielern über ehemalige Legenden, Sportjournalistinnen. Wahnsinn. Und einfach auch krasse Typen. Und weil du Jens Hertel angesprochen hast, der Erfolg für die Folge war sicherlich auch, dass es im Prinzip, dass wir das erste Medium waren, in dem er sich ausführlich geäußert hat nach seiner Entlassung in Braunschweig. Wir waren auch übrigens das erste Medium, was Thomas Sobotzik in seiner neuen Funktion als Sportdirektor in Halle hier hatte. Das macht schon stolz und ganz ehrlich, Paule Beinlich zum Beispiel, ja, der kann dir vielleicht nicht mehr sagen, was gestern war, aber wenn du seine leuchtenden Augen siehst, wenn der über seine Ankunft bei Aston Villa spricht, über sein erstes Bundesligator für Hansa, oder wenn Silvio Bankert und Toni Wachsmuth ihre Aufstiegsgeschichten erzählen, wenn Fuchser hier irgendwie seine Fußball-Masterclass hält, das war schon richtig geil und hat mir immer wieder unglaublich viel Energie gegeben.
Und hast du eine Lieblingsfolge, Robi? Oder?
Ich habe da wirklich überlegt, tu mich ein bisschen schwer. Ich würde sagen, wenn ich eine Top 3 ranken müsste, würde ich sagen, einfach von der Gesprächsatmosphäre mit Christian Arbeit fand ich überragend. Und da haben wir auch sehr, sehr, sehr viel Lob für bekommen. Das war sehr, sehr spannend. Carsten Pitschika, unser erster Gast, war richtig geil. Nicht nur, weil jetzt gerade Olympia ist, sondern auch die ganzen Parallelen und Unterschiede zum Handball und zum Fußball Osten rauszuarbeiten, war geil. Und dann halt auch unsere Champions League des Ostens Folge, also die Folge, die wir explizit der Regionalliga Nordost gewidmet haben, mit ganz, ganz vielen, ich glaube 8, 9 Protagonisten, so ein bisschen unter die Motorhaube zu gucken, was bedeutet das auch im Alltag, gerade so für Trainer, die es berufsbegleitend machen. Das war super und das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, was so Gäste angeht, was Themen angeht, ich glaube, da ist auch echt noch viel da. Also es mangelt definitiv nicht an potenziellen Gästen oder potenziellen Themen. Das ist definitiv nicht der Grund, warum wir Stand heute erstmal nicht weitermachen.
Ja, und ihr da draußen, wie ihr es gewohnt seid, den letzten Monolog gibt es natürlich dann von Robert Hofmann. Und bevor wir uns zum Sportfrei treffen, wie gesagt, nochmal geht ein großer Dank an euch da draußen. Großer Dank geht an, ja, auch dich, Robi, und an Gerle. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir weiter in Kontakt sind mit dem einen oder anderen. Freue mich auf die nächste Zeit. Bleibt alle gesund, bleibt im Fußball erhalten, unterstützt alle Ostvereine. Und Robi, das letzte vorerst Niki-Tucker-Statement, dann bitte von dir.
Ja, den Danksagungen möchte ich mich nochmal etwas expliziter anschließen, weil wir natürlich als No-Name-Podcast auch immer davon abhängig sind, dass die Vereine uns auch entsprechend unterstützen. Und wurde echt in toller Manier von allen Ostvereinen gemacht. Und das muss man auch nochmal herausstellen, weil du brauchst vielleicht nicht nochmal Donnerstagabend jemanden, der sagt, könnt ihr uns jetzt vielleicht doch nochmal Bilder schicken? Oder die aus der Presseabteilung, ne? Da kann es auch der kleine Verein sein, dein Heimatverein Eintracht Miersdorf-Zeuthen, Gregor Ruhrmüller, der uns immer gefeiert hat und auch mit Rat und Tat inhaltlich zur Seite stand. Oder dann Olli Schubert vom FC Hansa oder Lisa Schöppe vom HFC. Das war uns immer ein Fest und wir freuen uns auch weiter mit euch im Austausch zu sein. Und bevor wir diese Folge schließen, in guter alter Niki-Tucker-Manier möchte ich euch noch eine Empfehlung ans Herz legen. Und zwar hat der MDR kürzlich eine Podcast-Serie rausgebracht zum Chemnitzer FC, nennt sich mit himmelblauem Herz der Neustart des Chemnitzer FC. Und der kann ich euch versprechen, ist eine Podcast-Serie, die definitiv nicht nur für Leute interessant ist, die sich mit dem CFC auseinandersetzen, sondern es ist wirklich echt stark und in der Tiefe recherchiert. Es hat fast Krimi-Züge, also vielleicht ist es auch interessant für alle True-Crime-Podcast-Fans da draußen, aber es ist wunderbar eingeordnet. Das heißt, es ist kein zwingendes himmelblaues Nerdwissen erforderlich. 2 Folgen sind jetzt, glaube ich, draußen. Wenn wir die Folge ausstrahlen, wird schon eine 3., glaube ich, draußen sein. Lege ich euch echt ans Herz. Packen wir euch mal in die Shownotes. Lohnt sich echt, toll recherchiert und zeigt nochmal einen ganz interessanten Weg und wirklich aberwitzige Ereignisse in der Vergangenheit. Man kann nur wünschen, dass der Chemnitzer FC jetzt daraus auch entsprechend gelernt hat und jetzt wirklich da in ruhige Fahrwasser kommt. Das soll die letzte Empfehlung vorerst gewesen sein. Genießt die letzten Auszüge der Olympischen Spiele. Wenn wir, wie gesagt, Freitag hier rauskommen, wird abends Dresden brennen beim Derby Dynamo gegen Energie mit dir, Basti, im Stadion. Ich werde es wahrscheinlich mit einem iPad irgendwo zwischen Lille und Paris gucken, weil ich das große Glück habe, mir die starke deutsche Handballnationalmannschaft im Halbfinale angucken zu können. Und ja, kommt gut durch den Sommer, den restlichen Sommer und bis bald.
Sportfrei.
Niki-Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.